So ist alles in der Hölle nur Entsetzen, Angst, Furcht des einen vor dem anderen. Hölle ist das Gesetz des Chaos voller innerster Verzweiflung, voll Entsetzen, Furcht, Angst im innersten Grauen. So wird Hölle zu einer ewig unheilbaren Krankheit des Geistes, zu einer ewigen Epidemie der Verzweiflung, zum Chaos als dem Gesetz der ewigen Leere. Hölle kennt nicht die Liebe, weil die Hölle Gott nicht kennt. Hiermit ist das Zusammenwachsen aller, Himmel ist das Zusammenwachsen aller in Liebe, Hölle das Auseinanderbrechen aller in Leere. Himmel ist nur möglich, weil die Beglückten, die Erwählten des Himmels nur ein Wollen ihrer Seele kennen, die Wahrheit, allein die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Hölle ist nur Sucht nach Befriedigung, ist der Teufelskreis der Enge, in der für keine andere Seele, nicht einmal für die eigene, mehr Raum ist. Soweit dieser Text. Also ich mit diesen Worten gestorben. Ich weiß da nicht, ob er gläubig war oder nicht gläubiger, keine Ahnung. Müssen wir sich mal Biografie anschauen von dem Mann. Ich habe es einfach so faszinierende Beschreibung gefunden, was Hölle wirklich, weil viele Leute haben überhaupt keine Vorstellung von Hölle. Und der bringt es da sehr toll in Worte. So, jetzt zum eigentlichen Thema heute, geistliche Autorität. Was ist das? Was ist geistliche Autorität? Wie können wir das definieren?
Jesus hat uns die ganze Kraft über den Feind gegeben. Und das ist nämlich dann so. Und er hat uns die ganze geistliche Autorität gegeben über den Feind. Aber um diese geistliche Autorität auch ausüben zu können, wenn wir uns ihm unterordnen, seiner geistlichen Autorität und im Wort leben, dann klappt es. Ja, das hat er uns gegeben. Das steht irgendwo im Lukas-Evangelium, er hat uns die ganze Kraft über den Feind gegeben. Mhm. Über Umstände, und wir können das Wort Gottes ihr proklamieren, egal was für eine Situation ist. Und wenn der Geist mit dem Wort Gott, wenn das ausgesprochene Wort ausgesprochen ist und der Geist geht mit und liegt auf seinem Willen, dann heilt das Wort Gottes es breit.
Wenn du die Reihenfolge umdrehst, dann sagst du, das Wort ist vom Geist und wir proklamieren es, dann bist du ganz richtig.
Ja, ich kriege das aber.
Du kannst lang menschliche Worte aussprechen. Und wenn du mal warten, ob es der Geist bestätigt oder nicht, das ist nicht der Weg, sondern der Geist Gottes gibt dir die Worte. Und
kurz gesagt, wir müssen uns lernen, eins zu machen mit dem Wort Gottes. Und dann haut es hier.
Im Heiligen Geist.
Ja.
Also, Lukas 10 hast du richtig erwähnt. Lukas 10, 17 bis 20. Da geht es eigentlich los. Lukas 10, machst du da vorne hin? Oder Emmy? Ja, sollte man eigentlich wissen, oder ich weiß es so langsam, was das für eine Bibelstelle ist. Aussendung, Beauftragung der Jünger. Kickstart, oder? Lukas 10, 17 bis 20, genau. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen: Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen, Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, sondern dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in dem Himmel angeschrieben sind. Genau. Kontext dazu. Jesus hat diese 70, heißt es hier, ursprünglich mal 12, jetzt 70, andermal sind es noch mehr, hat sie autorisiert, befähigt. Ja? Und zwar in Verbindung natürlich. Mit? Womit? Was ist der Kontext? Wozu bekamen sie diese Vollmacht oder Macht oder Autorität?
Damit sie kämpfen, damit sie es ausüben.
Um den Menschen das Reich Gottes nahezubringen. Ausgesandt zu predigen zu Reich Gottes, also ein großer Auftrag, Reich Gottes den Menschen zu bringen. In diesem Zusammenhang ist diese Autorität und diese Vollmacht. Also er sendet sie in die Ernte. Und zwar, wie sendet er sie in die Ernte? Das ist auch Kickstart. Sie sollen wie Lämmer unter den Wölfen ihren Job tun. Also wenn du Lamm bist und musst zu den Wölfen gehen, da brauchst du schon irgendwas Besonderes, dass du das tust. Sonst tust du es vielleicht auch, aber nur einmal. Und dann bist du gefressen und dann war es dann. Was brauchst du? Erlebe dementsprechend.
Sündlosigkeit.
Ich würde sagen Furchtlosigkeit, Kühnheit, Unerschrockenheit. Zweitens, das ist Punkt 1, Furchtlosigkeit. Wenn Furcht hast, ja, wie war es da im Alten Bund, wo Gott seine Soldaten ausgesondert hat, alle, die wo furchten, bleiben besser daheim. Alle, die das nicht erkennen, dass sie wirklich da in Gottes Wille sind und in Gottes Plan, die lassen es besser sein. Sonst könnte es was ganz Gewaltiges auf Kappe gehen. Furchtlosigkeit, Kühnheit, Unerschrockenheit, klar kann man selber machen. Ich denke, man kann es üben, irgendwo ein Stück weit. Vom Grundsatz her komme ich bestimmt durch die Verbindung mit Gott, klar, im Heiligen Geist. Und dann zweitens natürlich, warum bist du furchtlos, kühn und unerschrocken? Das hat einen Grund. Genau deswegen, weil du Macht hast, weil du Vollmacht hast, weil du Autorität hast. Und zwar Autorität und Vollmacht, die 100% widernatürlich oder übernatürlich ist, also von Gott kommt. Das musst du wissen. Wenn das nicht weißt, dann ist Punkt 1 schon mal hinfällig, dann hat es keinen Sinn. Du musst dir deiner Autorität bewusst sein. Du musst dir deines Auftrags bewusst sein, du musst dir deiner Autorität bewusst sein. Ich denke, das sind zwei ganz wichtige Punkte, um dem gerecht zu werden. Und dann kannst du wirklich als Lamm unter die Wölfe. Also nochmal. Hier ging es nochmal ganz klar, hier ging es um Jesus und seine ersten Jünger. Wie sieht es für uns aus? Haben wir denselben Auftrag? Ich glaube, keiner hier, der sagt, das haben wir nicht, oder? Der Heilige Geist und wir. Der große Auftrag gilt nach wie vor als oberste Priorität für uns. Haben wir dieselbe Furchtlosigkeit und Kühnheit? Haben wir sie oder haben wir sie nicht? Jeder frage sich mal selber. Ich schaue niemand an. Oder auf mich selber, genau. Und denke manchmal ein bisschen ganz schön. Manchmal ist die Hose ganz schön voll. Selbst nur, wenn es auf die Straße geht, denke ich manchmal schon, oh Herr. Ja. Was ist dran? Ich glaube, du. Da musst du ruhig sein. Entweder richtig.
Ach so.
Oder es wird alles ignoriert, was du sagst.
Genau.
Ja, und noch was. Dann inkarnierst du. Ich denke, die Wörter haben sie auch nicht richtig raus. Der in mir ist stärker als wie der in der Welt ist. Und das Reich Gottes besteht nicht aus Worten, sondern aus purer Kraft. Und das Wort Gottes ist schärfer wie jedes zweischneidige Schwert. Und ganz wichtig ist in dem Thema jetzt auch der Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das Wort ist Gott. Und alles wurde durch das eine erschaffen, durch das Wort. Das Wort Gottes hat volle Autorität wenn es in der Kraft vom Heiligen Geist gesprochen wird oder gebetet wird, dann bringt es die Ergebnisse noch und das kann, ist unglaublich, was da passieren kann.
Amen. Ja. Also, haben wir dieselbe Furchtlosigkeit? Zweite Frage, haben wir dieselbe Macht und Vollmacht? Haben wir sie oder haben wir sie nicht? Wir haben sie. Oder nur ein paar? Vielleicht die schon mal einen Dämon austrieben haben. Oder die schon mal ein Wunder erlebt haben oder weiß ich was. Steht nirgends, oder? Haben wir den Heiligen Geist? Alle? In Fülle? Okay, wir sind nicht immer ganz voll damit. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ich denke, das ist das Problem, dass wir nicht immer die ganze Fülle haben. Mit dem Punkt, genau. Deswegen verhalten wir uns auch manchmal gerade eben nicht so, sondern flieht eher vor den Wölfen, um unseren Pelz zu retten. Unser Fell. Ja, wir sind ja Lämmer. Wir haben keinen Pelz, sondern ein Fell. Überzogen, weiß es nicht, aber ich denke, jeder hat die Erfahrung mit Sicherheit schon gemacht, oder? Also, somit die Frage, wie kommen wir dahin, die uns gegebene Vollmacht einzusetzen, zu gebrauchen, anzuwenden, damit wir diesem Auftrag gerecht werden, damit wir den Auftrag ausführen können. Was können wir tun, was müssen wir tun? Da. Okay, weiter.
Sich unterordnen im Wort, also ihm unterordnen. Und in der Stadt, ich weiß nicht mehr, wo das steht jetzt, aber wir sollen nach der Gabe vom Heiligen Geist streben. Genau.
Ist das eine Gabe, diese Autorität? Hä? Ist das eine Gabe vom Heiligen Geist? Diese Autorität?
Ja, es kann ja sein, dass du einen Fall hast, wo du noch nie, der eine hat die Gabe und der andere hat die Gabe. Ja. Das kann aber jetzt mal sein, es kommt was ganz anderes, wo du noch nie hast können, wo du dir selber nicht traust oder wie. Du kannst danach fragen, du kannst danach streben und ihm bitten, gib mir die Gabe, das geht 30 Sekunden, geht's und dann hast du das, das ist allgegenwärtig. Und was ganz wichtig ist, ist der Geist der Furcht, aber um den muss man sich bitten.
Also Geist der Gottesfurcht. Der Geist der Gottesfurcht.
Ja, der Geist der Gottesfurcht.
Ich habe jetzt gerade von der anderen Furcht geredet.
Nein.
Von der Furcht vor den Wölfen. Nein. Okay, ja, das ist nicht falsch, was du sagst. Also grundlegend denke ich, wenn man da schwächelt oder weiß ich was, ist eine Frage von Glaubensproblem. Weil alles, was geistlich ist, gehört über den Glauben. Also da fängt es an, glaube ich, in unserem Glaubensleben. Ja. Und da präzise in diesem Glaubensleben, denke ich, Punkt 0, ist unser Identitätsbewusstsein. Das kann man sich zwar immer wieder durch den Kopf gehen lassen, aber es muss im Herz drin sein. Das ist, ich glaube, der Punkt einfach. Ich muss wissen, wirklich Punkt 1, wer ich bin. Identität als Sohn und Tochter Gottes. Ich bin nicht mehr der Hinz und der Kunz, sondern ich bin Sohn, eine Tochter von Gott. Und als solche Person habe ich diese Autorität und den Auftrag. Und denke, da bleiben schon viele hängen an diesem Punkt, bei uns jetzt Gott sei Dank nicht. Weil sie einfach nie verstanden haben oder im Herz drin haben, was es heißt, Johannes 1,12. Da geht es los mit Identität, oder? Neue Identität. Johannes 1,12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, oder andere Übersetzungen sagen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das muss wirklich in Fleisch und Blut übergehen, dass ich Kind Gottes bin und dass ich Rechte damit verbunden sind und Macht damit verbunden ist. in der geistlichen Welt. Ich denke, hier ist der Startschuss für geistliche Autorität und für Identität in Christus. Ich muss wissen, wer ich bin und wozu ich beauftragt bin. Ja. Solange du Hänsel und Gretel bist oder irgendein Ahnungsloser, macht der böse Wolf mit seine Spiele mit dir. Im Geistlichen, oder? Und wenn du wenn du ihm ausweichst, dann heißt es, dass du dich fürchtest, dass dein Glaubensschild Löcher hat. Schild des Glaubens. Das ist löcherig und der Feind kennt diese Löcher natürlich. Ja. Wenn du dir aber bewusst bist, dass du aufgrund deiner Stellung als Kind Gottes göttliche Autorität und göttlichen Beistand hast, wirst du dich vollkommen anders verhalten. Ich denke, ja, ganz wichtiger Punkt, dass wir uns also immer wieder bewusst machen. Ja. Wir haben göttliche Autorität, wir haben den Heiligen Geist. Wenn sie euch verhaftet oder ins Gefängnis werfen, sorgt euch nicht darum, was ihr reden sollt. Der Heilige Geist wird es euch geben. Und denkt, genauso ist es auf der Straße. Ich muss mir nicht im Vorwerk große Gedanken machen, was und wo und wie ich argumentiere. Sicher ist wichtig, dass man weiß, bestimmte Sachen, wie man argumentiert. Und dass man das Wort Gottes kennt, weil es ist unser Schwert. Aber ich muss jetzt keine Angst haben, dass mir der Heilige Geist das nicht hilft und mir da beisteht und an meiner Seite ist. Ja, ja, ja.
Mhm. Weil es macht ja alles er aus uns.
Kommt noch.
Ja, ja? Heraus, du stellst dich ihm eigentlich nur zur Verfügung, um die Sache zu erledigen.
Genau. Da gibt es einen ganz tollen Bericht in der Bibel, wird oft als Kindergeschichte vorgelesen und durchgegangen. Und das, denke ich, Grundlehre für geistige Autorität. Wer weiß, wovon ich rede? Daniel? Nee? Nee, Daniel ist auch gut, aber für den Fall gibt es noch ein besseres. Babel. David, genau, schon mal ganz gut. Und David und Goliath, Goliath natürlich, genau. Ich denke, das ist ein Musterbeispiel für geistige Autorität. 1. Samuel 16, 13. Genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt vor dieser Geschichte vorweg. Oder? Dieser Vers 13. Der Samuel, Gott schickte Samuel zu den Söhnen vom, wie heißt der Vater? Egal. Isai. Genau. Und er hatte mehr als eine ganze Handvoll von den Söhnen. Ein stärker, schöner und kräftiger wie der andere. Und jetzt geht er dann und muss sich da der Richtige aussuchen. Alle zwölf sind angetreten. Zwölf, glaube ich, sind angetreten. Sieben? Also egal, streiten wir nicht drum. Geht mich geschlagen. Sieben sind Anträge. Keiner ist es von denen, sondern der kleine, hübsche, braune Junge, der bei der Schafe ist und die Schafe weidet. Rotbräunlich, wie auch immer. Und genau, der muss kommen. Und dann macht Samuel seinen Job, er nimmt das Ölhorn und salbt ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Also Samuel war der Prophet. Oder? Ich denke, das ist natürlich das Allerwichtigste. Dieses Erlebnis. Die Fülle mit dem Heiligen Geist. Das sagt nichts anderes. Und zwar die Fülle. Nicht so ein bisschen Kleckerle, sondern die Fülle, die ganze Vollmacht, Fülle im Heiligen Geist, genau. Und dann geht es weiter mit Vers 24. Kommt diese tolle Geschichte. Mit dem 24 bis 51, 17, sorry, 17, 24 bis 51. Da haben wir Kinderstunde für die Kinder Gottes. Vierundzwanzig bis einundfünfzig, jawohl. Also der Goliath da, der bläht sich da auf, der Teufel bläht sich auf und alles zittert vor ihm. Also aber alle Männer von Israel, den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sagten, habt ihr diesen Mann gesehen, wie er heraufkommt? Denn er kommt nur herauf, um Israel zu verhöhnen. Und es soll geschehen, wer immer ihn erschlägt, den will der König sehr reich belohnen. Und er will ihm seine Tochter geben und will das Haus seines Vaters von Abgaben freimachen in Israel. Das ist genau das. Je länger, dass wir auf diesen Goliath schauen und auf diese Verschwörung und weiß ich was alles und der Teufel und das Problem und die Krankheit und die Situation, desto mehr geht unser Glaube den Bach runter. Ja, auf wen soll er mal schauen? Auf Jesus. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, was soll mit dem Mann, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Ganz andere Botschaft wie vorher, oder? Fürchte und immer leiser. Und er sagt, was will denn der Typ da? Was maßt sich denn der da an? Der hat es mit dem lebendigen Gott zu tun. Und der soll mal erleben, was das heißt. Und das Volk antwortete ihm, wie vorher, so und so soll dem Mann geschehen, der ihn erschlägt. Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David. Und er sagte, warum bist du überhaupt hergekommen und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich erkenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens, denn du bist ja nur hergekommen, um den Kampf zuzusehen. So, da kommen jetzt die liebe ungläubige Geschwister und sagen, was maßest du dir an, was bildest du dir eigentlich ein? Kannst du deine fünf Schafe zurück, du hast da gar nichts zu suchen, weil du bist eh ein kleiner Pimpel da, so ein unbedeutender, pass nur auf, oder? Und tschüss. Und David antwortete, was habe ich denn getan, ist es nicht der Mühe wert? Und er wandte sich von ihm ab, einem anderen zu und wiederholte die Frage und das Volk gab ihm dieselbe Antwort wie vorher. Und die Worte, die David geredet hatte, wurden bekannt und man meldete sie Saul, der ließ ihn holen und David sagte zu Saul, niemand lasse seinen wegen den Mut sinken, dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Das ist schon gut, wenn man so ein kleiner Hirte muss der König ermutigen und muss sagen, hey König, warum scheiße ich denn in die Hose vor Angst? Also ist eigentlich gewaltig, oder? Wenn man das mal übersetzt in unsere Sprache. Aber Saul sagte zu David, du kannst nicht diesen Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein junger Mann. Er ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Da sagte David zu Saul, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. Was heißt das übersetzt? Diese Salbung, die er hat, die er bekommen hat, die hat er bereits erlebt, erfahren, dass sie Realität ist, dass sie Wahrheit ist. In der lebt er bereits. Die ist Realität, die ist wie ihm Glaubensrealität, geistige Realität. Und deswegen diese Kühnheit und diese Unerschrockenheit. Weiter. Ja? So hat ein Knecht den Löwen und Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David fuhr fort, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieser Philister retten. Und Saul sagte zu ihm, geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an, setzte seinen bronzenen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Schuppenpanzer an. Meine Frau lacht. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sagte David zu Saul, ich kann damit nicht gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie wieder ab. Was heißt jetzt das? Was beschreibt das? Ganz genau. Geh du, mach du deinen Job so, wie es du vom Herr hast und nicht, wie es andere dir, große Männer dir vorschlagen. Sei du, wie du bist. Sei du, was du warst vom Herrn und wie du vom Herrn tickst. Kann man auch. Ja, das auch, genau. Ja, aber auch vorsichtig, auch nicht mit Waffen, ja klar, mit Waffen der Welt übersetzt, aber auch nicht, wenn der Herr dir einen Auftrag gibt und eine Autorität über irgendwas, lass dich nicht von anderen bequatschen und geh nicht auf sie ein, sondern kämpf so, wie es der Herr dir gezeigt hat. Und wie du gewohnt bist, wie du kannst, wie du erfahren hast. Und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte 5 glatte Steine aus, dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Und der Philister ging und kam auf David immer näher, und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war, und er war rötlich, genau und schön von Aussehen. Habe jetzt bei mir, glaube ich, auch nicht so gelesen, dass er rötlich war, aber schön von Aussehen. Bräunlich, gell? Ja, da heißt es rötlich. Ja. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sagte zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Also der Philister verflucht ihn. Juckt es zu David? Gar nicht. Kein Fluch, der unberechtigt ist, hat Wirkung. Und David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und Lanze und Kurzschwert, ich aber, jetzt kommt das Entscheidende, so gewaltig, ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel ein Gott hat. Was macht er hier? Er spricht prophetisch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er spricht ganz klar prophetisch aus, was passieren wird. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn der Herr, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief Davids eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. Und David griff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn. Und der Stein drang ihm in die Stirn ein und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. So überwand David mit der Schleuder, mit dem Stein den Philister, er traf den Philister und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in der Hand. Und David lief und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus seiner Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf ab, damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. Ich glaube, so weit. Also er hat ihn sogar mit seinem eigenen Schwert dann Kopf abgeschlagen, genau wie er prophezeit hat. Ja, wenn wir das vielleicht einmal kurz in ein paar Punkte zusammenfassen. Das Wichtigste, denke ich, ohne Furcht, Furchtlosigkeit, Kühnheit, Unerschrockenheit. Punkt 2, er weiß, wie und was er tun wird. Er lässt sich nicht auf gute Ratschläge und auf weltliche Methoden ein. der, vor allen Dingen sogar nicht der Verängstigten und nicht einmal auf diese Rüstung vom Saul. Er kämpft nicht in seinem eigenen Namen. Er verteidigt nicht seine eigene Ehre, sondern die des Gottes Israel, der durch ihn kämpft. Denkt man einmal, es geht, wenn wir auf der Straße sind oder egal, irgendwo oder wenn der Feind kommt, es geht nicht um uns, sondern es geht immer um Gott und seine Ehre und seinen Auftrag. Ja, wir müssen uns nicht rechtfertigen, wo es um unseren Namen geht, sondern es geht wirklich um Gott und er kämpft für Gott und für den Auftrag und für den Namen des lebendigen Gottes. Viertens, er spricht prophetisch über das, was gleich geschieht. Vielleicht für uns mal nicht ganz unwichtig zu lernen und das anzuwenden. Und dann fünftens führt er es dann aus. Also wir müssen nicht irgendwelche, weiß ich was, gottlose Politiker bekämpfen oder irgendwelche Dschihadisten den Kopf abschlagen, sondern müssen wirklich die Werke Gottes tun, die er für uns vorbereitet hat. Was sind diese Werke, die wir tun müssen? Das sieht man gerade, das sind Glaube, Furchtlosigkeit, Erfüllung im Geist, Glaube, Furchtlosigkeit, er hört die Stimme Gottes innerlich, er weiß, es ist dran, dass dieser Goliath seine Zeit abläuft und dass er nicht mehr länger das Volk des Heer Israels verspotten darf. Und
ja. Denk, warum das so wichtig ist, das prophetisch zu sprechen, es muss nicht mal was Neues prophetisch, ja. Einfach das aussprechen, was Gott sagt, das hat auch gesagt. Genau. Er ist ein Feind Gottes und er hat keine Macht über uns als Volk und er wird niedergemacht. Und ich denke, das ist der Schlüssel zu unserer Situation. Nicht das Gleiche sprechen, was alle anderen sprechen, genau. Sondern genau zu dem Problem, genau zu unseren Umständen oder das, der Feind, der versucht, Land zu rauben, stehlen von uns. Und zu dem sprechen wir und sagen, ihr habt kein Recht, keine Macht. Das ist, was Gott sagt zu mir. Das ist, was Gott sagt zu uns als Volk. Weil Glauben kommt vom Hören. Und wenn wir es nicht sonst hören, muss man selber sprechen. Und so ist Glaube erweckt in ihm. Er wusste es, aber er könnte Glauben aussprechen für die ganze Gegend. Für diese Menschen, dass die Menschen könnten sie auch anstecken lassen, wenn sie wollten. Glauben kommt von Hören und deswegen müssen wir es auch aussprechen. Das ist auch zu dem prophetisch.
Genau.
Mir fällt auf, dass das genau das Wachstumsdreieck eigentlich beinhaltet. Identität, Taten, Charakter. Genau das sehen wir, dieses Bild sehe ich da.
Genau.
Genau. Das ist gleichmäßig vorhanden. Er weiß, wer er ist, der David. Und er tut das, weil er weiß, dass das der Wille Gottes ist. Und sein Charakter ist einfach, er ist fähig, er weiß, er ist fähig und er ist treu.
Genau. Sein Job war es, diesem Goliath den Kopf abzuschlagen. Was ist unser Job? Was sind unsere Werke, die wir tun sollen? Wo ist unser Goliath? Wer ist unser Goliath? Amen. Konkret. Kranke heilen, Dämonen austreiben, Lügen entlarven. Ich denke, das ist der Hauptpunkt auf der Straße, dass man wirklich diese Lügegebilde, in denen die Leute leben, dass man die niederreißen. Dass man ihnen Wahrheit bringt. Wahrheit, 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 nichts als Wahrheit, habe ich vorhin im Himmel, Beschreibung vom Himmel beschrieben.
Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen. Und zwar. Ich glaube, dass es ganz wichtig war, dieses mit der Saulsrüstung, dass David sie abgelegt hat, sei nicht verbunden mit Halbgläubigen oder mit mit Ungläubigen sowieso nicht, aber auch nicht mit Halbgläubigen und mit Dreiviertelgläubigen, die sagen, sie sind Christen und sie sind es gar nicht.
Ganz genau. Also das ist auch ein Zeichen, genau.
Also David hat sich vom Volk getrennt, quasi, von den feigen Leuten, und er hat sich vom König getrennt.
Und es wäre ja der Job gewesen vom Saul, diesem Goliath den Kopf abzuschlagen. Er war zuerst gesalbt, er war genauso gesalbt, er war der König, er war sogar in Position, in Stellung. Es wäre absolut sein Job gewesen, hinzutreten und sagen, er war von Gott eingesetzt. Goliath, hab keine Angst vor dir, ich gehe hin und schlag dir den Kopf ab.
Und ich schätze, dass wenn David in der Rüstung da angetreten wäre, hätte der Herr ihn nicht bestätigt.
Nee, sicher nicht. Drum habe ich gesagt, nimm dann keinen Rat von Leuten an, die eigentlich Gott ungehorsam sind. Psalm 1. Ja, da müssen wir wirklich weise werden und darauf achten. Ja. Warum machen Leute Dinge nicht? Weil sie Gott ungehorsam sind. Aber andere Gläubige, da sind sie auf einmal die guten Ratgeber und die tolle Helfer und Unterstützer. Genau, Lüge entlarven nochmal, unsere Jobs, Götzen entthronen, vom Thron stoßen und den Weg einfach für den wahren König bereiten. Das ist unser Job, das ist unser Auftrag. Wirklich wie die ersten Jünger den Weg fürs Reich Gottes bereiten, Weg für den wahren König bereiten. Dann müssen wir natürlich auch trotzdem immer auf der Hut sein, weil der Feind hat ja auch Partisanen. Ja? Der hat nicht nur einen Goliath, der sich da auch verstellt und lästert und höhnt, sondern gefährlicher für uns oder genauso gefährlich sind die Partisanen des Feindes, ja? Die uns von hinten angreifen. Da haben wir heute auch schon einiges drüber gehört. Genau. Da müssen wir genauso auf der Hut sein und auch dort unsere Autorität einsetzen. Die kommen von hinten aus dem Nichts heraus und versuchen uns eine Krankheit oder einen Fluch über uns zu bringen oder was auch immer. Lüge. Ja. Egal, was auch immer. Also wir dürfen uns einerseits nicht vom Brüllen des Löwen fürchten und müssen dort unsere Position, unser Glauben mutig bekennen, so wie David, Gottes Handeln proklamieren und im Glauben besiegeln. Und genauso auch, wenn der Feind von hinten angreift mit Krankheit, wenn er uns direkt angreift mit Stress, mit Job, Stress im Job, in der Familie, weiß ich was, da hätte jeder seine eigene Baustelle mit Kindern, mit ungläubigen Ehepartnern oder was auch immer. Da müssen wir genauso auf der Hut sein, und aber genau in gleicher Weise agieren. Ja, wir müssen prüfen, was die Leute sagen. Ist es von Gott? Ist es, oder ist es einfach nur wieder so ein guter Ratschlag vom Feind? Leute, die nicht bereit sind, den Weg zu gehen oder die aus irgendwelchen Gründen einfach nicht den Weg mit Gott gehen, genau, oder noch nicht gehen wollen oder wie auch immer. Und da müssen wir schon aufpassen, dass die uns da nicht zu sehr beeinflussen und manipulieren.
Also was ich vielleicht noch ergänzend dazu, ne? Ich finde es so interessant mit dem Bruder vom David. Ne? Im Prinzip wirft ihm ja Sturm, du bist nur stolz. Mhm. Und wenn wir kühn auftreten und sagen, was wir glauben, sagen, was wir erwarten, ja, dann werden natürlich viele du bist ja hochmütig, was glaubst du eigentlich, wer du bist und wie kannst du so reden und Gott ist mit dir und was weiß ich, ne? wie kannst du so auftreten, wie kannst du reden? Mhm. Und David hat sich davon, ich glaube, das ist das, was Gysi wieder gesagt hat, er hatte einfach diese Identität in Gott. Ja? Er wusste, wer er ist. Er wusste, dass er gesalbt ist von Gott. Aber eben, wie geht es dann uns in der Praxis, oder? Wenn wir jetzt wirklich kühn, wenn ich jetzt wirklich das, was ich den Eindruck hatte vom Herrn, wenn ich das jetzt so kühn aussprechen würde, so kühn, die würden viele kommen, jetzt mach mal, also jetzt bleiben wir
auf dem Boden.
Also kommen auf den Boden der Tatsache. Und wenn ich dann tatsächlich jetzt aber auf das hin handle, aber Zweifel in meinem Herzen schon ist und es dann tatsächlich vielleicht dann nicht passiert, was weiß ich, bet für den im Rollstuhl. Ja? Passiert, ich habe das doch gesagt. Ne, aber und es wär, wenn jetzt der Zweifel vielleicht in Davids Herz gekommen wäre, er wäre trotzdem irgendwo, ja, aber er war total mutig, er war total im Glauben und das Ganze wäre schief gegangen. Hätte jeder gesagt, siehst, ich habe es doch gesagt, du bist stolz. Aber vielleicht ist dann nur einfach diese Angst, ne? irgendwo reingekommen. Ne? Er hat schon richtig gehört und hat schon richtig das eigentlich gemacht. Aber ja, genau. Also einfach nicht auf den Feind schauen, nicht auf die, auf die Dinge hören. Und manchmal sind es gute Brüder oder Schwestern, die dir dann sagen, also ja, das darf man nicht so eng sehen. Ne? Und genau. Genau, genau, diese Angst, genau.
Also dieser David ist wirklich unser ein großes Vorbild für unser Glaubensleben. Und wir sehen auch, wenn wir diese Psalmen lesen, wie viele Kämpfe er mit Gott ausgefochten hat. David hat seine Kämpfe zuallererst mit Gott ausgefochten. Das sehen wir in dieser Psalme so deutlich. Der hatte auch Angst. Der wurde so verfolgt, so angegriffen, so, so immer wieder seine Autorität hinterfragt. Und der Saul wollte ihn umbringen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre, dass der ihn verfolgt hat und ermorden wollte. Und Saul und musste fliehen. Ja? Und trotzdem, der hat seine Kämpfe nicht in Fleisch und Blut mit Goliath ausgetragen. Nachher schon, aber zuallererst mit Gott. Mit Gott, immer wieder sein, mit seinem Vertrauen auf Gott total bis ans Äußerste gegangen. Und ich weiß, und egal, trotz aller Verfolgung, und obwohl es mir so schlecht geht, am Schluss wird der Herr mich bestätigen, weil ich im Wille vom Herr bin und weil ich ihm vertraue, weil ich einfach mein ganzes Vertrauen in ihn hineinsetze. Also es gibt so viele Psalme, oder? Psalm 27 vielleicht ein paar Verse als Beispiel, aber gerade die Psalme von David, Da hat sein eigentlicher Kampf stattgefunden, vorweg. Und das ist genauso unser Kampf im Gebet. Die Waffe, schade, dass jetzt der Rolf schon weg ist, aber das war Teaching, kommt noch bei manchen, das war für mich eine Offenbarung, diese Waffenrüstung, die ist allererste Hilfsmittel in der Fürbitte, im Gebet. Das mega Hilfsmittel, das mega Notwendigkeit, diese Waffenrüstung. Komme ich noch drauf nachher. Psalm 27, gerade mal am Anfang, ein paar Verse. Ja, Psalm 27. Gerade dieses Statement wieder, oder? Mega. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Das habe ich als junger Gläubiger so oft immer wieder zitiert, diesen Vers und diesen Psalm. Das muss wirklich in Fleisch und Blut übergehen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Wenn Gott für mich ist, wer soll gegen mich sein? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich mich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Ja, also auch wenn er angegriffen wird, im ganzen Heer angegriffen wird, er vertraut auf Gott, er hält fest an seinem Gott. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich zu wohnen im Haus des Herrn, alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Das ist sein Hauptanliegen, dass er diese Verbindung mit dem Herrn, dass die aufrecht bleibt, dass die Bestand hat, alle Tage seines Lebens, oder? Ja, ich wirklich denke, ein mega Beispiel in dem Punkt, wie wir unseren Glauben da festigen können und unser Vertrauen zu Gott einfach stärken können. Und dann, eben schon angedeutet, Waffenrüstung Epheser 6. Die dient uns zuallererst für unseren Auftrag in der Fürbitte und im Auftrag zum ständigen Gebet. Lesen wir mal. Epheser 6,10. Vers 6,10. Kennt alle, oder, diese Waffenrüstung? Das geht vorweg. Satz vor der Waffenrüstung her. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Rolf hat schon zitiert, in der Macht seiner Stärke. Da müssen wir stark werden, weil er ist die Stärke, unsere Stärke und unsere Macht. Und dann geht es weiter, zieht die Waffenrüstung an und dann im Vers 18, gerade am Ende von dieser Waffenrüstung, mit allem Gebet und Flehen bete zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Dazu ist diese Waffenrüstung uns ein riesen Hilfsmittel und eine Notwendigkeit auch. Mit allem Gebet und Flehen. Genau. In der Kraft des Heiligen Geistes bleibt wachsam und betet. Kann ich geistige Autorität trainieren, lernen, darin wachsen? Ich denke, ganz wichtige Frage. Müssen wir sogar, sagt meine Frau. Wer im Kleinen treu ist, den werde ich. Der hat erst mal mit Löwe angefangen, wobei ein Löwe ist schon mal eine ordentliche Dimension. Genau. Genau, also ist überhaupt keine Frage. Oder Gegenfrage natürlich dazu, ideal, kann ich im Glauben wachsen, stark werden oder trainieren? Dasselbe.
Das Wort, die kleinen Füchse verderben den Weinberg. Die kleinen Füchse, nämlich die kleinen Sünden.
Ja. Kleinen Sünden, die blockieren uns natürlich. Ein unheiliges Leben blockiert uns immer. Das ist immer Grundvoraussetzung, denke ich, dass wir überhaupt auf diesem Weg vorwärts gehen können, dass wir unser Leben in Ordnung bringen. Also, wenn ich das zweite bejahe, dann muss ich das erste erst bejahen. Ich kann im Glauben natürlich wachsen, stark werden, soll wachsen, stark werden, ist ein Muss sogar. Also Punkt 1, wer Probleme hat mit Identität, dann muss er da üben und sich seine Identität immer wieder bewusst machen. Wer bin ich in Christus? Ich denke, wenn wir von TLR was gelernt haben, dann dieses Learning by Doing. Oder? Weil das war wirklich eine Offenbarung. Learning by Doing. Keine Angst vor Fehler. Nur indem ich es tue, kann ich Fehler erkennen, während Fehler offenbaren, dann kann ich mich verbessern, verändern, dazulernen. Ja, der Weg vom Lehrling bis zum Meister. Und Punkt 2, gib niemals auf. Ja, jede Niederlage, die macht uns eigentlich stärker. Jede Niederlage macht uns stärker, weil wir daraus lernen und soll Anlass sein für eine Haltung jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Ich denke gerade, wenn man für Kranke betet, uns passiert nichts. Soll uns das nicht entmutigen, sondern soll uns ermutigen. So, jetzt erst recht. Und beim nächsten gerade wieder. Und wieder und wieder und wieder. Und ich gebe nicht auf und ich bete dann ein drittes Mal und ein viertes Mal. Und Ende. Es ist nicht ist die Macht seiner Stärke, nicht meine. Gut, vielleicht ist mein Unglaube noch zu groß. Aber das, wenn ich treu bin und dranbleibe, denke ich, wird der Herr mich da weiterführen. Eine andere Frage gehört unbedingt in diesem Bereich Autorität. Haben wir geistige Autorität über Regionen und Städte? Das ist mal eine ganz wichtige Frage, wo man uns auch mal Gedanken machen sollte drüber. Ein Thema, drauf gestoßen bin jetzt wieder da über diese Leute vom Schweiz, wie heißt er, vom Tobias und Naomi, über ihre Mentoren, die lehren ja das mehr oder weniger, dass sie, du weißt, die kennen das jetzt gar nicht, die kennt er gar nicht von Basel, das Ehepaar, die sind ähnlich auf dem Weg wie wir und die haben aber andere Mentoren, irgendeine Gruppe, die sind schon lange unterwegs, auch sehr sehr effektiv, denke ich, und die bringen das da zum Thema einfach herein, indem sie eigentlich Städte gewinnen wollen mit Gebet, mit prophetischen Aktionen und da hineingehen und der geistige Autorität einnehme. Deswegen die Frage, ist das richtig oder nicht? Haben wir das nicht? Was sehen wir im Wort Gottes darüber? Haben wir Autorität über Fürsten, Gewalten, über Regionen? Ich könnte jetzt nicht irgendwo eine biblische Stelle dementsprechend finden. Also Daniel, über diesen Fürst, der da aufgehalten worden ist. Ja, oder Fürst über Persien oder über Griechenland. Aber, ja, also ich will jetzt da keine abschließende Antwort oder irgendwas sagen, ich bringe es einfach nur mal in den Raum, um sich, dass man mal uns Gedanken darüber macht. Ich kann es eben nicht, auch nicht so direkt finden im Wort Gottes. Ja, ja, das sagt er schon, das ist schon unter Kampf. Ja, ich denke, du kannst das Thema da abschließen, würde ich sagen, weil ich habe da keine.
Auf jeden Fall, die Praxis, die sie heute im Volk Gottes gemacht wird, ist eben vielfach nicht sauber. Ne? Also mit ganzen Proklamieren über ganze Städte und Länder und drunter ist aber keine Sauberkeit.
Ich sehe die Effektivität nicht unbedingt, genau. Ich meine, was wir biblisch sehen, Paulus ist mit einem oder mit zwei Begleiter irgendwo hingeschickt worden von Gott. Und in einen neuen Ort oder geh dahin oder geh dahin. Und wie weit, dass er da prophetisch unterwegs war, weiß ich nicht. Und ob er da irgendwie in seinem Gebet jetzt irgendwelche Fürsten oder dämonische Gewalten, Mächte da bekämpft hat.
Also ich denke, man sieht es eher nicht, oder? Weil Paulus wurde ja dahin geschickt und hat dann halt dort gewirkt, oder? Aber es ist jetzt nicht so, dass er, denke ich, jetzt das ganze Gebiet für sich eingenommen hat oder für Gott eingenommen hat. Und Jesus sagt ja auch, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist eigentlich auf einer ganz anderen Ebene als jetzt irgendwie so die Stadt oder das Land oder der Landkreis ja, passiert.
Es geht nicht um weltliche Mächte in einer Region, sondern es geht schon um geistliche Mächte. Es geht also um die geistige Welt.
Wenn wir die Werke tun, die Gott uns sagt, zum Beispiel die Kranke heile, die von Dämonen befreit, damit tun wir diese Mächte entmachten.
Ja, jetzt sagt man, eben, das ist ja ein Reich, was nicht von dieser Welt ist, was es nicht in Städtenamen oder sagt man, ich sag mal, regional sich einsetzen kann, sondern ich habe gesagt, okay, Krankheit, Depression oder halt so diese verschiedenen geistlichen Bereiche, wo wir herrschen.
Ja, aber gut, es sind dann natürlich Gemeinden entstanden in dieser Region und die haben schon geistliche Auswirkungen gehabt für diese Region, für Städte, für Bereiche.
Prinzipiell eigentlich auch in der Bibel steht, ne? Die Wahrheit wird euch freimachen. Und sie müssen die Wahrheit erkennen. Und wir kämpfen gegen diese Dämonen, die ja lügen, irgendwo eine ganze Region, indem wir die Wahrheit verkünden. Ja? Und nicht nur, indem wir die irgendwie binden, weil sonst, ja, wäre es. Ich glaube, Gebet ist absolut wichtig, absolut ein Schlüssel. Ne?
Ja.
Also nicht, dass man das jetzt irgendwie falsch versteht, aber die Frage ist halt, ob da irgendwas viel bewegt, indem ich jetzt irgendeinen Geist der Depression über eine Gegend binde, ob ich das überhaupt kann. Ja? Oder das ob ich halt, wenn ich dann im Gebet vorbereitet bin, rausgehe und die Wahrheit tue. Ne? Also die Befreiung jetzt, das Beispiel von David. Wann haben sie den Sieg gehabt über die Feinde? Als David vielleicht noch im Gebet war oder sonst irgendwas, letztendlich indem er halt das Gebet hatte, bestimmt, er war vorher in Gemeinschaft mit Gott, er wurde gesalbt, all das war vorhanden, ne? Aber der Sieg kam, als er rausgegangen ist und die Wahrheit verkündet hat und dem den Kopf abgehauen hat, ne? Dem Feind, und das hat er getan durch, ja, Also nicht
also aktiv wurde,
durch ja. aktiv werden, ne? Nicht durch. Ich glaube, da gibt es eben schon diese völlig falsche Betonung auf Gebet, ne? wo man meint, dass Gebet irgendwie dann alles bewirkt oder so.
Gut, wie gesagt, was man schon sehen, ist an David natürlich eben prophetische Proklamation. Lobpreis, mit Sicherheit auch. David war ein Lobpreiser, oder Felix? Habe ich da recht? Er hat sehr viel Lobpreis gemacht, Anbetung, Psalmen. Er war ein Fürbeter, Faste. Ich denke, das sind schon unsere Methoden. Ja. Aber wie gesagt, eben konkret, da komme ich nämlich gerade zum nächsten Punkt noch, binden und lösen. Wie sieht es da damit aus? Mit unserer Autorität. Und ich glaube, da habe ich eigentlich bei der Vorbereitung gemerkt, dass ich selber da eigentlich zu weit, dass ich selber in meiner Haltung, das, was mir gesagt wurde, ist, dass das über die biblische Kompetenz hinausgeht. Ja, das lesen wir in Matthäus 16, 19. Haben wir noch Zeit, Lust? Gehen wir noch auf das ein, nämlich. Ich denke, es gehört nämlich mit dazu. Ist das, wie weit gibt uns das Autorität oder in welchem Bereich haben wir da Autorität? Binde, löse ist mit Sicherheit eine Autorität. Aber wie weit ist die Frage, in welchem Zusammenhang? Matthäus 16, 19, genau. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird auch in den Himmel gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird auch in den Himmeln gelöst sein. Oder sogar Mehrzahl in den Himmeln. Kontext dazu. Ganz wichtig immer. Jesus fragt seine Jünger, was meint ihr, wer ich bin? Und dann hatte Petrus eine Mega-Offenbarung. Du bist Christus, der Sohn Gottes, des lebendigen Gottes oder irgendwie so. Ja. Und dann sagt Jesus zu ihm, diese Offenbarung ist vom Vater, die ist nicht aus eigenem Verständnis oder Erkenntnis heraus, sondern die Offenbarung, die der Vater gibt.
Das ist nicht Geist, Fleisch und Blut
hat es nicht, ja. Mein Vater heißt es. Ja. Ganz klar, der Vater hat ihm diese Offenbarung geschenkt, wer Jesus ist. Also Petrus erkennt Jesus als den, der wirklich ist, als der Sohn Gottes, als der Messias. Und dann Folge davon. Was ist die erste Folge? Was passiert? Jesus segnet Petrus. Gesegnet bist du, Petrus. Ja, also von jetzt an bist du nicht mehr Simon, sondern der Papst. Von jetzt an bist du Petrus. Oder heiße ich du Petrus? Das ist eine katholische Übersetzung. Petrus der Fels. Also der Fels ist diese Erkenntnis. Und dann kommt genau das als zweiter Punkt, zweite Folge davon. Petrus erhält die Schlüssel des Himmelreichs. Also genau, und zwar mit diesem Binden und Lösen. Er gibt ihm göttliche Vollmacht über Binden und Lösen. Was du immer auf Erden binden wirst, soll im Himmel gebunden sein, in den Himmel gebunden sein, auf Erden löst, soll im Himmel gelöst sein. Also lösen oder an der Stelle heißt es aufschließen und zuschließen. Extremer gesagt, einsperren und freilassen. Ich denke, worum geht es da wirklich? Wenn man dann den ganzen Kontext liest, heißt es eigentlich Sünden behalten und Sünden vergeben. Ja. Und denke ich, es bezieht sich nicht auf geistliche Autorität über dämonische Aktivitäten. Das kommt jetzt genau, das ist ja mit einer Fortsetzung. Das kommt gerade kurz hinterher. Moment, wo kommt's? 8,18 dann, genau. Also, ich bin gelehrt worden, dass sich das um dämonische Aktivität geht, dass man die umbindet oder blockiert und andererseits umgekehrt einfach nicht freigibt oder wie auch immer. Aber ich kann das hier aus dieser Stelle nicht erkennen, vor allen Dingen, wenn man dann 18,18 anschaue. Na, wo waren wir jetzt da? Matthäus. Ja, und das war jetzt vorher 19, genau. Da taucht es nämlich wieder auf. Wahrlich, ja. Mach mal ab 15. Matthäus 18, 15. Genau, da geht es um Sündigen. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Weiter. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch zwei oder drei mit dir, noch ein oder zwei mit dir, damit aus zwei oder drei Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Und wenn er auch nicht auf die Gemeinde hören wird, so sei er dir wie ein Heide und Zöllner. Und dann wahrlich kommt dieser Vers. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Nächste noch. War das schon? Ja. Dann kommt noch. Nee, ja, das war schon.
Was machst du, wenn du zu einer belasteten Person gehst und du weißt, du hast es mit Dämonen zu tun?
Mit Dämonen?
Ja, von der Person. Wie gehst du da hin?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Bisher ging ich eigentlich genau in dieser Haltung dahin, dass ich Autorität habe über diesen Dämon. Ja, ich proklamiere, denke ich, werde in Zukunft einfach die Autorität und die Wahrheit proklamieren über dieser Person vorweg. Und wenn ich bei der Person bin, dann versuche ich hier Wahrheit, diese Lügegebäude niederzureißen durch Wahrheit, das Evangelium. Ja, aber ich denke einfach vielleicht prophetisch wie David, prophetisch sage, erkläre, proklamiere die Wahrheit und das, dass diese Dämonen keine Götter sind und dass sie in Wahrheit keine Macht haben und dass Gott sie richten wird. Ich denke, in dieser Weise werde ich mich vielleicht ein wenig umdenken. Weil ich sehe einfach diese Binde und Löse, das ist wirklich ein Zusammenhang mit Sünde in erster Linie. Und vor allen Dingen hier, wenn ein Bruder sündigt, also ein Gläubiger, das heißt, irgendwann, wenn er nicht auf mich hört, wenn er nicht auf andere hört, wenn er nicht auf die Gemeinde hört, dann im Prinzip, dann ist meine Auftrag zu vergeben damit hinfällig. Weil das kommt nämlich, das wollte ich sagen, im Anschluss an 18,18, mach mal weiter, kommt nämlich das. Da fragt nämlich Petrus auch nach, weil ihm auch nicht ganz klar war, was er hier sagt. Mach mal nächste Vers noch. 20. 21. War nämlich Petrus auch nicht ganz klar, was hier gemeint ist. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Also Petrus kommt auf das Thema zurück. Bis siebenmal. Also irgendwie war auch nach jüdischem Verständnis der Meinung, siebenmal reicht. Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal 7. Genau. Ja, aber ich denke, an dem Punkt, da ist unser Auftrag 70 mal 7 erreicht. So sehe ich das jetzt. Wenn er sagt, wenn die Gemeinde ihn nochmal ermahnt und nochmal zurechtweist, nachdem zuerst du und dann mehrere und dann die ganze Gemeinde, dann sei er dir wie ein Heidi oder wie ein Zöllner, dann ist mein Auftrag zu vergeben damit erledigt. So sehe ich das. Ja. Also der Zugang, im Prinzip heißt es, dass man ihm den Zugang zum Himmelreich verschließe. Also das ist hart. Das ist hart. Ja. Also, ja, genau. Ist damit hinfällig. Ich habe kein... Ja, genau. Ja, genau. Ja. Also dann heißt es einfach effektiv, mein Bemühen ist somit am Ende. Meine Liebe, meine Geduld für die Person ist rechtlich, somit darf ich da wirklich sagen, okay, ich habe keine Verantwortung mehr, keine Aktie mehr drin mit dieser Person. Ich kann sie entlassen und ich will aber auch keine Gemeinschaft mehr mit dir. Das heißt es natürlich auch. Ganz klar. Munkersatz auch nicht, dass man ihn verfluchen soll oder ja, irgend sowas. Das heißt, aber das ist definitiv so, ja. Keine Gemeinschaft, ich denke, das ist absolut für dich nicht gut, wenn du mit so einer Person weiterhin Gemeinschaft unterhältst. Du diskreditierst damit nicht nur dich selber, sondern auch die Gemeinde und den Auftrag dieser Gemeinde, heilig zu sein.